50 plus ersten Folge der nachträglichen Jubiläumsfolge vom Aus dem Exil Podcast.
Auf die 50 plus 1.
Auf 50 plus 1.
Genau, und natürlich rufen wir euch auch aus allen Teilen der Republik ein Hilau zu, wo auch immer ihr gerade seid, an diesem traurigen Tag für alle Karnevalsliebhaber und Narren. Und ja, hoffen wir mal, dass das in einem Jahr vielleicht alles schon wieder anders aussieht. Und ja, da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema.
Wo seht ihr die Fortuna in einem Jahr?
Oh ja. Ja, und um das vernünftig bewerten zu können, schauen wir am besten erstmal auf das Spiel vom vergangenen Wochenende. Aber vorher werden wir uns natürlich nochmal wie immer kurz vorstellen. Wir sind mal wieder alle vier zum Glück diese Woche zusammen dabei. Und das heißt, der Jan ist in München.
Der Lau aus München.
Der Tim in Berlin.
Ich schunkel mich warm.
Und der Moritz in Köln.
Guten Abend.
Ich hatte kurz gedacht.
Mach ganz knapp am großen Kumpar vorbei. Ja, ich sitze auch in Köln und
wünsche auch einen schönen guten Abend.
Ich wünsche auch einen schönen guten Abend an dieser Stelle.
Ja.
Ja, und ja, damit er so richtig gut wird, der Abend, ja, werden wir uns jetzt kurz noch die Zeit vertreiben, um über das durchaus angenehme und formschöne 1:1 der Fortuna beim SSV Jan Regensburg zu sprechen. Ja, es war ja vorher schon so ein bisschen als Last Chance Saloon irgendwie proklamiert worden. Ein Spiel, das es unbedingt zu gewinnen galt in der Situation der Fortuna, nachdem man vorher in den direkten Duellen gegen Fürth, gegen Kiel und gegen HSV die Punkte hergeschenkt hatte, gegen Würzburg verloren hatte. Und ja, von daher hatte sich dann Uwe Rösler, nachdem auch die letzten Spiele alle mehr oder weniger schief gegangen waren, ja auch was Neues überlegt. Ich glaube, als wir dann die Aufstellung gesehen haben, warst du der erste, Moritz, der gesagt hat, boah, das wird auf jeden Fall ein 4-3-3 sein, weil wir waren uns, glaube ich, insgesamt nicht so ganz sicher, wie sich das letztendlich aufstaffeln würde.
Ja, also da gab es ja so ein paar Hinweise drauf, vor allem, dass er den Hartherz gebracht hat, weist ja darauf hin, dass die Außenverteidiger mehr nach vorne machen sollen, weil defensiv, muss man ja sagen, hat Kreins das ja immer sehr gut gemacht. Und auch, weil das ja irgendwie im Spiel davor auch mal so ausprobiert hat und dann irgendwie auch Kovnatski sehr gelobt hatte für seine Rolle da im 4-3-3, wohlgemerkt auf der rechten Seite, ja. Dann hat sich das so aufgestellt. Mit Morales als Sechser und Prip und Sobotka so ein bisschen davor als Achter, würde ich sagen. Und dann, ja, Karaman statt Hennings.
Ja, vielleicht so. Auch keine allzu große Überraschung, nachdem Hennings halt die letzten Spiele ja schon auch irgendwie eher immer ziemlich in der Luft hing. Ja, letztendlich gab es dann sonst, glaube ich, keine großen Überraschungen. Aber hattet ihr denn das Gefühl, dass der Plan von Rösler in den ersten Minuten aufging?
Ja, also, was heißt, wie sah der Plan eigentlich aus?
Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt.
Also, da darf ich da kurz, also, du hast ja wahrscheinlich bitte, auch die PK gehört, ja?
Ja, genau.
Ja. Okay, dann kannst du.
Ich glaube, es gab drei Pläne. Und die sind alle auch umgesetzt worden. Plan A war langer Ball nach vorne. Zweite Bälle, es knallt und man hofft auf irgendwas. Plan B war mittellange Bälle nach vorne. Zweite Bälle, es knallt und man hofft auf irgendwas. Und Platz C war lange Einwürfe von Danso. Und am Anfang kann man sagen, wenn das der Plan war, stimmte der Einsatz fürs Knallen. Also auf die zweiten Bälle muss man sagen, da hatte ich am Anfang den Eindruck, okay, das ist jetzt ein bisschen wild, was da passiert. Aber irgendwie sind die Spieler motiviert, das, was man sich da vorgenommen hat, umzusetzen oder zumindest auch mit Einsatz in dieses Spiel zu gehen, über Kampf dieses Spiel für sich zu entscheiden. Es hat sich dann ein bisschen abgeschwächt, aber da der Plan, glaube ich, nicht mehr vorsah als das, und daraus hat auch Uwe Rösler ja in der PK gar nicht anders gesagt oder so getan, als ob, Oh.
Ja, es passt ja vielleicht irgendwie auch ganz gut zum Plan, den die Regensburger hatten, weil die hatten sich, glaube ich, ungefähr genau das Gleiche vorgenommen. Also zumindest auch in puncto, es knallt und auf irgendwelche zweiten Bälle hoffen. Also ich glaube, so gerade in den ersten 20, 30 Minuten war ja eigentlich das ganze Spiel ein einziges Geflipper. Und entweder, weiß ich nicht, lag der Ball halt im Aus oder halt zu einem Freistoß in Mittellinienhöhe irgendwie bereit. Also es war echt eigentlich immer nur Freistoß hintenrum ausgeführt, langer Ball, Kopfballduell, Einwurf, Foul und so weiter. Also das war wirklich furchtbar, was natürlich auch mal wieder an den Platzverhältnissen lag. Man hat ja irgendwie auch gesehen, dass in der ersten Hälfte die Seite, wo der Regensburger Strafraum war, noch mehr oder weniger im Schatten lag und wahrscheinlich noch so leicht angefroren war. Von daher war es bestimmt jetzt keine große Freude, da zu spielen. Und auch der Rest des Platzes war jetzt ja, glaube ich, nicht in wirklich gutem Zustand. Aber es kam ja wirklich überhaupt gar kein Spielfluss irgendwie auf. Und ich glaube, Regensburg hatte sich das halt auf jeden Fall auch genauso vorgenommen, genauso vorgestellt. Die kennen das, die spielen halt jeden Winter bei diesen Verhältnissen und das kommt einfach deren Spiel extrem zugute. Und deswegen, glaube ich, merkte man halt irgendwie auch, je länger das Spiel lief, dass die sich halt einfach auch mit diesen Gegebenheiten halt wesentlich wohler fühlen.
Ja, also das stimmt natürlich, diese Platzverhältnisse. Das ist übrigens irgendwie eine Ausrede, die sich halt verdächtig häufig durch diesen Winter ziehen. Und es ist nie falsch. Ja, bei Würzburg sah man das ja noch krasser. Man kann dagegen halten, wenn man es nicht probiert, dann kann man natürlich auch keinen Gegenbeweis anstellen gegen die Behauptung, dass es am Platz lag und dass man dazu gezwungen worden ist, lange Bälle zu spielen. Und das hat ja auch Rösler in der PK sofort gesagt und hat es aber in dem Moment gar nicht mal so mit den Platzverhältnissen begründet, diese langen Dinger, sondern damit, dass man dem hohen Pressing der Regensburger aus dem Weg gehen wollte, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, das hat mich auch gewundert. Ja, hat mich ja, gewundert, wobei, weil ich meine, man hätte sich gut mit dem Platz mal wieder aus der Affäre ziehen können.
Aber das Ding ist, so wenn er das so erklärt, wir wollten uns dann eben aus dem Pressing da befreien, kann ich das ja auch erstmal verstehen, wenn er sagt, das war so für 10, 20 Minuten der Plan, dass wir wirklich nur lang spielen. Da kann man dann zumindest so als Plan erkennen, man lässt dann die Regensburger etwas müde werden, wenn man halt dieses laufintensive Pressing spielen müssen und man selber die Bälle nach vorne pölt. Was aber dann, also ne, Jan hat ja vorhin die drei Pläne erklärt. Der Einzige, der ja mit Abstrichen, also gar nicht mal mit Abstrichen, sondern es hat ja dann irgendwie geklappt, war halt Plan 3, lange Einwürfe von Danso. Weil das Problem war ja, dass relativ schnell auch klar war, dass mit diesem auf die zweite Bälle gehen und es knallt und so, das funktioniert ja nicht. Weil meiner Meinung nach die beiden Achter, Prip und Sobotka, immer, also wenn so ein langer Ball kommt, der dann entweder von den Verteidigern, also von der Abwehrreihe der Regensburger oder auch von einem Stürmer der Fortuna zurück in diesen Raum dahinter gelegt wird, dann gab es immer sehr große Lücken. Und der nächste Fortuna war sehr weit weg. Das heißt, Prip und Sobotka waren nicht in den Räumen, um diese zweiten Bälle aufzunehmen.
Genau, und dann muss man natürlich auch noch überlegen, die Abstände waren da zu groß, aber wenn Sobotka dann wirklich aus der zweiten Reihe abziehen kann, das wollen wir ja auch nicht sehen.
Also ich will ja auch nicht, dass der abzieht, aber dass halt wenigstens der Ball nicht sofort wieder bei Regensburg ist.
Der Gedanke ist ja, und ich verstehe, was du meinst. Es gab schon so Momente, wo ich gedacht habe, es ist jetzt nicht schön anzusehen, aber es klappt so ein bisschen zumindest. Das Problem ist aber, selbst wenn du den zweiten Ball bekommst als Prip oder Sobotka, was machst du denn dann mit dem Ball? Und es gab nach vorne überhaupt keine vernünftigen Anspielstationen, weil Regensburg das gut zugestellt hat. Und so eine Entlastung, mal einen Pass nach außen, diese Außenspieler, ja, die du halt mit dem 4-3-3 ja eventuell auch noch mal besser einbringen kannst, wenn die Mitte zu ist, da ging gar nichts über außen. Gar nichts. Es gab überhaupt keine Aktion und keine Option, nicht Aktion. Was man dann mit den Bällen macht. Und man merkte auch, ich glaube, was du gesagt hast, Moritz, von wegen am Anfang macht man das, um vielleicht auch so ein bisschen Regensburg den Wind aus den Segeln zu nehmen. So war das, glaube ich, auch intendiert von Rösler in der PK. Wir wissen, dass Regensburg in den ersten 10, 15 Minuten halt Vollgas gibt und dann ein bisschen zurücknehmen muss und das nehmen wir auf, indem wir lange Bälle schlagen. Und der Gedanke, dann entwickelt man daraus was. Und das hat man gesehen so ein bisschen, weil Morales sich auch stärker Zurückhalt fallen lassen, so diesen Anker-Sechser gegeben hat im Spielaufbau. Und das Resultat war aber dann nur, dass Morales den Ball dann zu Hoffmann spielt, Hoffmann den Ball zurück zu Morales, Morales dann wieder zu Hoffmann und dann schlägt Hoffmann den langen Ball.
Ja, richtig.
Das hat, also man ist quasi aus diesem langen Ballsystem gar nicht rausgekommen. Unabhängig von diesen ersten Überlegungen. Jeder 3,5. Pass, den die Fortuna gespielt hat, war ein langer Ball. Das ist ganz schön krass.
Passquote war dann auch dementsprechend, ne? So, also die Passquote ist 64% insgesamt. Angekommene Bälle.
Ja, also das war natürlich einer der Pläne, hat man ja gesehen, aber der ist halt gar nicht aufgegangen. Wo man sagen muss, die Einwürfe von Danso sind aufgegangen, aber es war so ein bisschen. War ein bisschen der Ersatz für die völlig missratenen Freistoßsituationen, die man ja auch noch hatte. Mhm. Also das, was dann so da mit dem Ball in der Hand macht, da waren ja schon durchaus noch mal Freistoßsituationen, aus denen man ein bisschen mehr hätte machen können. Aber auch das hat an dem Tag nicht geklappt.
Ja, wobei die meisten Freistoßsituationen waren halt so Mittellinienfreistöße, die natürlich rausverteidigt wurden. Also, und ich hatte auch das Gefühl, dass sie darauf natürlich setzen, irgendwie einen Freistoß kreieren und dann halt wieder in Start zu kommen.
Hatte ich nämlich auch den Eindruck, genau. Mhm.
Ja, ich glaube, es war bestimmt auch die Idee, dass man halt irgendwie, dass man halt schafft, Ecken zu kreieren. Das wäre auf jeden Fall an dem Tag auch echt ein Mittel gewesen, aber das hat ja eigentlich nur Regensburg geschafft.
Ja. Wann war die erste Ecke? Warte, das hat doch noch der
zweite Halbzeit schon, oder?
Spät, ja, deutlich.
Halbzeit. Ja.
Moment, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. also 78. Minute.
Ja. Tja. Ist auf jeden Fall wieder ein klassisches Spielplan komplett aufgegangen.
Ich finde es halt einfach, also ich finde ja, okay, solche Spiele gibt es halt. Aber dass man, was ich halt vorwerfen würde, und ich hatte auch das Gefühl, dass das die Fragesteller in der PK zum Beispiel das darauf abgesehen hatten, dass man es halt nicht versucht hat anders. Beziehungsweise, dass man es so halbherzig gemacht hat und dann am Ende dann doch den langen Ball zu spielen. Es gab so ein, zwei Momente in der ersten Halbzeit, wo es dann mal spielerisch wurde, so in der 25. Minute. Da gab es einen schönen Ball von Hartherz auf Kovnatski, der lässt prallen. Dann über Prip und Kolonatski nach vorne und dann verpasst, glaube ich, Karaman. Aber das war mal ein schöner spielerischer Zug durch die Mitte auch. Da hat man mal die Gelegenheiten, die wenigen, die Regensburg angeboten hat, genutzt. Aber ansonsten war das halt richtig harte Kost. Und dann passiert eigentlich, weiß ich nicht, wollt ihr noch auf irgendwas detaillierter eingehen?
Ja, auf die zweite gelungene Kombination der Fortuna, die dann im Gegentor mündet.
Ja.
Ja, genau. Also es war wirklich dann eigentlich so das erste Mal, dass man es halt wirklich richtig gut schafft, halt den ersten Regensburger Pressingblock halt irgendwie zu überspielen. Ne? Und dann wirklich einfach mal auf einmal Platz da ist und halt Hartherz halt auch eigentlich relativ viel Zeit hat und gar nicht so viel Gegnerdruck. Ja, und dann halt diesen Katastrophenpass spielt.
Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass er halt eine quatschige Halbfeldflanke so ein paar Millisekunden vorher schlägt. War da ganz glücklich, dass er es nicht gemacht hat, weil er schon so im Ansatz war. Und dann dieser
Flachpass zum Gegner. Ja.
Völlig verkümmert.
Ja, bitter, weil das sah das erste Mal wirklich ganz gut aus. So als Spielzug.
Ja, weil immer was über außen ging. Sonst ging nichts über außen. In der zweiten Halbzeit dann. Und dann ging es ja, Regensburg spielt das den Konter halt stark aus und am Ende ist es halt wieder Hartherz, der so ein bisschen unglücklich aussieht am langen Eck. Und natürlich, weil er eben auch die Saison spielt, die er spielt, ist er da auch stark im Fokus und es ist auch leider so, dass man jedes Mal, wenn man auf ihn guckt und sagt, komm, Jung, jetzt zeig doch, was du kannst, so, dann macht er halt irgendwas Unüberzeugt ist, so wie eben diesen Pass vor diesem Konter. Was mich aber viel mehr aufgeregt hat bei diesem Konter, ist etwas, was zwei Stationen vorher, glaube ich, passiert ist. Es gibt halt diese Umschaltsituation. Der wird erst auf Außen gespielt und dann noch in der Regensburger Hälfte in die Mitte. Und dieser Spieler, der von Regensburg, der den Ball in der Mitte bekommt, hat einfach Platz ohne Ende. Und das liegt daran, dass halt die Offensivspieler der Fortuna nicht zurückgegangen sind.
Ja.
Sämtlich die defensive Mittelfeldspieler und die Abwehr natürlich, die Abwehrspieler, die waren zurückgekommen.
Ja, Moment,
aber dieser Mittelfeldspieler der Regensburger hatte halt einfach so viel Platz in diesem Raum und konnte dann den Pass spielen, der dann, glaube ich, zu der Flanke führt, die dann ein bisschen durchrutscht und dann macht natürlich der
Ja, das stimmt halt. No. Weil Morales ist in der Innenverteidigung quasi, damit dann so rausrückt, damit es eine Viererkette gibt. Und dann ist ja vor allem auf der Seite auch erstmal Prip, der irgendwie, also so Bodka sieht man überhaupt nicht im Bild quasi. Und Prip wird ja von Hartherz noch im Sprint komplett überholt, im Sprint zurück. Ja.
Ja, ist halt so ein Tor, was du kassierst. Was hat aber passiert, aber...
Dann ist es halt nicht genug, da draus noch ein 1:1 zu machen, wenn man mit den Ansprüchen in die Saison geht, die da vollmundig immer formuliert wurden, die wir ja ein bisschen anzweifeln, um es einfach mal ganz klar zu sagen. Und damit sind, glaube ich, die Ansprüche momentan auch vom Tisch.
Ja, ich meine, die Sendung zum Regensburg-Spiel in der Hinrunde hieß bei uns Ambitionen Aufstieg, Reality Check Regensburg.
Wir können die Sendung noch mal so
Teil nennen. Zwei.
Teil 2 ist gut.
Ja. Aber das war, also, wir sitzen ja, glaube ich, alle so ein bisschen und suchen nach irgendwie Themen, über die wir halt dann in der ersten Halbzeit noch reden können. Aber es gab halt nichts. Es ist nichts passiert, außer dieses 1-0. Und halt irgendwie zwei Kämpfe, die Fortuna halt gewonnen hat, wo man sich denkt, ja, toll.
Ja.
Kannst dir gar nichts von kaufen, wenn du von dem gewonnenen Zweikampf nichts anfangen kannst.
Ja, ja, so ist es.
Und dann, das ist halt auch so ein bisschen, wenn dann Uwe Rösler dann halt danach darauf hinweist, wie toll die Zweikämpfe geführt hat. Ja, okay, stimmt, toll. War vielleicht auch Teil deiner Überlegung, würdest du damit sagen, dass langer Ball und es knallt halt gut aufgegangen ist?
Ja, es gibt halt einfach keine Automatismen, wie man halt vor das gegnerische Tor kommt. So. Und das ist jetzt halt eben auch eine Problematik, die man halt einfach auch schon aus der Funkelzeit halt irgendwie mehr oder weniger halt jetzt ins Jahr 2021 mit hinübergerettet hat. So. Und wo es halt irgendwie immer noch dran krankt. Und das ist einfach super, super frustrierend zu sehen, dass da halt irgendwie keine Entwicklung stattfindet. Und natürlich ist es okay, an einem kalten, regnerischen Februar Samstagvormittag, es hat ja auch nicht geregnet, also ihr wisst, was ich meine, halt in Regensburg 1-1 zu spielen bei Minusgraden und halbgefrorenem Platz und so weiter, das ist absolut in Ordnung. Da hat keiner Bock zu spielen, das ist nicht einfach, das ist okay, da mit langen Bällen zu operieren, weil man halt irgendwie, ja, vielleicht auch durch personelle Ausfälle oder auch einfach wegen den Gegebenheiten halt da vielleicht irgendwie die beste Lösung drin sieht. Das ist alles irgendwie so singulär okay, aber halt in der ganzen Entwicklung ist das, glaube ich, einfach ein Spiel, was einem dann nochmal so komplett den Zahn zieht beim Zuschauen. So. Was natürlich auch daran liegt, ja, dass man halt da 3 Punkte zwingend für die Tabellensituation gebraucht hätte, um sich halt wenigstens irgendwie noch einzureden, dass es vielleicht für den Rest der Saison noch um was gehen könnte, weil irgendwann werden die da oben vielleicht auch nochmal ein bisschen schwächeln. Aber ja, also es deutet ja auch einfach nichts darauf hin, dass die Fortuna vielleicht irgendwann nochmal so eine Serie starten könnte, die es da im Dezember gegeben hat.
Ja, aber damals hat auch nichts darauf hingedeutet, dass die noch kommt, ne? Also.
Nö, das ist richtig. Und ja. Und ja, und so ein bisschen aus dem Nichts entsteht ja dann irgendwie eigentlich auch dann dieses 1:1 halt kurz nach der Pause. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie Wechsel zur Pause erwartet hättet. Also ich habe ja irgendwie immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn man halt versucht, mit Marcel Sobotka irgendwie einen tiefstehenden Gegner kaputt zu spielen. Und also wenn man halt irgendwie schon zurückliegt, dann finde ich das immer sehr, sehr schwierig. Ich bin ja sowieso, glaube ich, jemand, der nicht so richtig gerne spielen sieht. Vor allen Dingen nicht, wenn man halt die Ambition hat, irgendwo oben mitzuspielen, weil es halt einfach kein Ballbesitzspieler ist. Aber man muss ja dann letztendlich auch Rösler erstmal sagen, dass es ja der die Maßnahme erstmal keine Wechsel vorzunehmen dann ja auch gegriffen hat. Weil ja dann eigentlich sehr schnell dieses Tor erzielt wird, eben durch einen einen Danso-Einwurf.
Ich hab ein bisschen mit Pledel eigentlich gerechnet, aber...
Ja, ich auch.
Einfach, weil ich halt glaube, dass auch Rösler so ein bisschen so ein kleiner Pledel-Fan ist und Pledel ja auch oftmals, wenn er von der Bank kam, doch recht gute Akzente dem Spiel geben konnte. Deshalb habe ich damit ein bisschen gerechnet. Dass es nicht kam, okay. Dass es dann so lange gedauert hat am Ende, lag wahrscheinlich auch an dem 1-1, was zwischendrin gefallen ist, bis er dann gewechselt hat. Ja, der kam ja auch wirklich aus dem Nichts, der Ausgleich. Bis dahin war das ja die erste richtig erfolgreiche Situation für Fortuna in der zweiten Halbzeit, ne?
Das ja. Nochmal gut. Ich fand aber, ja. Es gab schon noch ein bisschen neuen Drive nach der Pause. Es war ein bisschen aggressiver, ein bisschen mehr im Spiel. Ich fand auch, dass Klaus sich, also auch schon vor dem 1-1, dass es so ein bisschen mehr Tempo im Düsseldorfer Spiel gab. Jetzt nicht, dass das überragend war, aber ja.
Ich fand, also man kann der Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie sich nicht reingeworfen hat in dieses Spiel.
Ja. Ja.
Und das hat in der zweiten Halbzeit vielleicht auch ein bisschen besser dann geklappt.
Ich muss sagen, da bin ich eigentlich nicht so der Typ für, aber die kamen mit ein bisschen mehr Drive raus, aber das ist auch mir nicht so stark aufgefallen, als ich gesagt hätte, jetzt ist in der Pause nochmal ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Das würde ich jetzt nicht sagen. Trotz alledem, bei dem Rückstand in Regensburg, bei der momentanen tabellarischen Situation, also mich würde schon brennend interessieren, was da in der Pause so gesagt wurde. Also, weil es war ja eigentlich offensichtlich so, wenn hier nichts mehr passiert, ist die Saison, kannst du einen Haken dahinter machen. Und jetzt mit dem Punkt kann man drüber streiten. Aber da würde mich wirklich interessieren, was in der Pause Rösler den Spielern gesagt hat.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Mannschaft untereinander auch gesprochen hat. Entschuldigung, Lu.
Wen erwartet ihr da so als also so ein Hoffmann, der dann mal sagt so, oder was glaubt ihr?
Klar. Hoffmann, bestimmt halt auch Leute, die halt nicht von Anfang an gespielt haben, wie ja, weiß ich nicht. Adam Botzek, ich weiß gar nicht, ob der halt so jemand ist, der dann halt das Wort ergreift, aber das ist schon auch jemand, der, glaube ich, die vielleicht irgendwie auch anders irgendwie klar macht, dass es, ja, um was es da irgendwie geht. Mhm. Ansonsten, ja, ich glaube auch ein Edgar Pripp ist halt jemand, so, denn der ist auch unter anderem ja genau deswegen geholt worden, ne? So, ich glaube, der übernimmt bestimmt auch schon, glaube ich, eher so die Rolle eines Wortführers in der Kabine, ohne das jetzt natürlich genau zu wissen, aber das kann ich mir schon vorstellen.
Mhm. Ja, aber ich finde, dass wenn er das macht, ist es ein bisschen riskant, weil er jetzt zwar ein alter Hase in der zweiten Liga ist, aber nicht bei der Fortuna. Und er hatte halt natürlich schon gute Spiele, aber ob der durch Leistung schon so ein Standing hat, weiß ich nicht.
Ja, das ist aber schwierig, ne? Ja, aber
was ich sagen will damit, ist halt einfach, ich glaube, die Mannschaft wollte halt zeigen, dass sie sich nicht aufgibt. Und das hat sie gezeigt, finde ich. Aber
ja, nicht ja, aufgeben also, reicht halt nicht für einen Aufstieg.
Nee, reicht so, halt nicht.
Kann man,
ja. Es reicht, wir müssen jetzt aber auch ganz, ganz kurz noch mal über das Tor halt irgendwie selber reden.
Okay. Ja.
Ich will ja jetzt irgendwie gar nicht so richtig auf die Entstehung, also das ist ja irgendwie wirklich, ja, also im Grunde die meiste Arbeit dafür kommt ja wirklich eigentlich durch diesen Einwurf von Danso, der wirklich von der Auslinie wieder in den 5-Meter-Raum wirft, was er dann auch ganz klar den Regensburger Torwart dermaßen durcheinander bringt, dass der dann ein bisschen verloren durch den Strafraum irgendwie erstmal irrt und damit vielleicht dann irgendwie auch genug Chaos schafft, dass dann halt letztendlich dann auch die Flanke von Danso, nachdem dann der Einwurf erstmal geklärt werden kann, halt irgendwie nicht mehr sauber verteidigt wird. Also auch da muss man nochmal Danso ein ganz großes Kompliment machen, macht er richtig stark, auch wie er dann da den Gegner aussteigen lässt. Das macht auf jeden Fall auch nicht jeder Innenverteidiger in der Liga so. Steckt dann da die Flanke rein und Ja, jetzt mal die Frage an euch da. Das wurde jetzt auch bei Sky nicht mehr so richtig aufgelöst. Das wurde auch in der Zusammenfassung, die ich mir angeschaut habe, nicht so richtig aufgelöst, wo irgendwie nur gesagt wurde, ja, ist hier so eine Zentimeterentscheidung, kann man nicht so genau sehen. Karaman steht da schon einfach im Abseits, oder?
Ich habe es auch nicht verstanden.
Ja, würde ich auch sagen.
Ich war auch fest davon überzeugt, dass er es zurücknimmt.
Ja.
Aber ich habe ja auch zwischendurch dann so also spekuliert, ob da halt noch einer, der nicht im Bild zu sehen ist, quasi auf dieser Linie steht. Und ich habe an einer Einstellung, die er Sky danach gezeigt hat, ist halt angeblich der Typ, der hinter Karaman steht, ist derjenige, der das Abseits aufhebt. Aber irgendwie in diesen ganzen Bildern vorher ist mir das nicht aufgefallen, dass der da irgendwie signifikant auf der Höhe von Karaman stand. Also es ist schon sehr merkwürdig. Das fügt sich an diese ganzen merkwürdigen Abseitsentscheidungen, die auf einmal hochploppen.
Ja, und passt halt irgendwie auch ein bisschen, finde ich, so zu dieser Saison, dass halt irgendwie in dem Augenblick, wo es halt eh schon komplett egal ist, da läuft dann halt mal so eine komplett lächerliche Wahlentscheidung in deine eigene Richtung, wo ich mir dann auch denke, so, ja, so das Scheiß-Tor brauchen wir jetzt halt auch nicht mehr. Also verpisst euch. Vielen Dank auch.
Lou, so Marcel Sobotka hat gesagt, 9 Punkte Rückstand auf den Aufstieg, das ist nicht so viel.
Sind 10. Es sind eigentlich 10. Also wenn man sich das Vorfeld des anguckt, sind es 10 und das ist zu viel. Aber
Ja.
egal.
Wenn du 9 Punkte aufholst, musst du so viel gewinnen und die anderen so viel verlieren, dass da
Ja,
wahrscheinlich auch beim Torverhältnis wieder was geht, Tim.
ein Marcel Sobotka weiß
Positiv
sowas.
denken. Ja, aber also ich fand danach das Spiel ziemlich wild. Also es hätte ja dann noch in beide Richtungen. Also Fortuna hat dadurch ja doch nochmal probiert. Also so ein bisschen Rückenwind bekommen und dafür standen sie danach dann auch ziemlich offen und haben auch Sachen angeboten. Also ich sag mal, wenn das Spiel dann noch gewonnen wird, was durchaus drin gewesen wäre, dann würde ich jetzt auch nicht dran glauben, dass es noch für den Aufstieg reicht. Aber zumindest wäre da noch eine Rest, Hoffnung irgendwie da. Also ich meine, man hat halt einfach einen Kader, der auch für die zweite Liga schon recht gut ist. Aber
Vielleicht
bei
optimal
denen,
zusammengestellt, aber.
wenn diese zwei Punkte jetzt weniger und insgesamt, gerade wenn man nur die letzten 5 Begegnungen anguckt, die Ergebnisse anguckt, insgesamt die Nicht-Weiterentwicklung der Mannschaft anguckt, dann muss ein Marcel Sobotka das halt sagen, um seine eigene Spannung für den Rest der Saison hochzuhalten, weil er weiß, er ist jetzt nicht umworben auf dem Transfermarkt, aber ich glaube nicht, dass er da wirklich noch dran glaubt, dass die da noch eine Aufholjagd starten.
Ja, das
Ja,
fand
aber
ich auch.
irgendwas
Ich
müssen
glaube,
sie
dass du
sich ja
als
noch vorhaben.
Profisportler schon irgendwie mit einer ganz anderen Mentalität an so Sachen rangehen musst. Also,
Ja, vielleicht.
ja, glaube ich schon. Also das ist mit sicherlich halt irgendwie auch einer von den Gründen, warum die Leute neben ihrem Talent halt überhaupt erstmal in diese Position halt kommen, ne? So, weil die einfach immer an sich glauben, egal was, so und einfach immer Optimismus ausstrahlen und so. Ich glaub schon, dass die das jetzt vielleicht nicht für unglaublich wahrscheinlich halten, aber dass die auf jeden Fall denken, so ja, wieso denn nicht so? Wir sind gut genug, ich bin gut genug.
Ja,
Ja,
da möchte ich was gegenhalten, und zwar das Hoffmann-Interview, das ich danach gesehen habe. Weil das fand ich nämlich jetzt, das wollte ich eigentlich jetzt sagen, das fand ich nämlich interessant, weil er irgendwie schon in diesem Narrativ war, ja, natürlich für unsere Saisonambitionen war das heute zu wenig, aber eigentlich wollte er was ganz anderes sagen. Eigentlich wollte er genau das sagen, was ich glaube, du, Lou, eben gesagt hast, so von wegen, ja, an so einem Samstag in Regensburg ist so ein 1-1 halt auch okay, so wie das Spiel gelaufen ist, war das halt okay. Also völlig unabhängig davon, was das große Ganze da angeblich sein soll und was für Ziele man da ausgerufen hat, war das so eine sehr nüchterne, ich will nicht sagen von Spiel zu Spiel Mentalität, die da halt durchgekommen ist, aber halt so, ja, heute war halt nicht mehr drin, deshalb bin ich mit dem, was ich hier ist, zufrieden. Wenn er halt fest daran glaubt, dass hier die Fortuna dringend um diesen Aufstieg spielt, hätte er das, glaube ich, anders formuliert. Hätte
Ja,
er
das
gesagt, das ist
stimmt.
scheiße, es war zu wenig, wir wollen hier aufsteigen, wir brauchen diese 3 Punkte, es ist ein ambitioniertes Feld oben, wir müssen jedes Spiel gewinnen. Und so wirkte das aber nicht. Sondern es wirkte halt so, ja, die haben halt irgendwann mal gesagt, unser Ziel ist Aufstieg, aber eigentlich geht es nur darum, Spiele irgendwie zu gestalten in dem Moment. Und das ist schon, finde ich, also das ist, da passt vielleicht auch dieses Sobotka-Ding rein, das kann man halt irgendwie, weiß ich nicht, aber so ist ja auch okay. Ich finde ja auch Fans ja auch nicht schlimm, wenn die Fortuna so durch die Saison gehen würde und sagt, wir gehen diese Spiele so an, wie sie sind, und wenn halt an dem Tag nicht mehr drin war, dann ist es halt so. Aber natürlich hat man sich, und darüber haben wir auch schon drüber gesprochen, durch diese ganze Saisonziel-Thematik halt alles zerlegt, was das angeht. Und man versucht, das irgendwie noch zu verargumentieren.
Aber man darf halt nicht vergessen, dass André Hoffmann auch schon mal eine 3-0-Führung in Regensburg verspielt hat mit einer Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Und dann war der mit dem 1-1 vielleicht wirklich ganz zufrieden.
Ja, das trifft aber auf Marcel Sobotka, glaube ich, genauso zu. Nee, hat, ich glaube vor allen Dingen
nicht gespielt.
Wenn man okay. Ja, auf jeden Fall, glaube ich, wenn man sich halt irgendwie auch anguckt, wie halt die letzten Minuten gerade gelaufen sind in dem Spiel, und das ist, glaube ich, irgendwie dann so das vielleicht das Offensichtlichste daran irgendwie, wenn man sich anschaut, dass da halt auf jeden Fall Fortuna es kaum noch geschafft hat, irgendwie mal also längere Ballsitzphasen im Sinne von so lange wie vorher im Spiel zu haben, sondern eigentlich nur noch die Regensburger den Ball hatten und immer mal wieder irgendwie in Richtung Fortuna-Strafraum gekommen sind. Ich glaube, dann spricht das auch Bennett darüber, wie viel Ambition du mit dieser Mannschaft halt haben kannst in Richtung Aufstieg, wenn du es halt dann nicht mal in so einer Situation, wo du auch eigentlich sagen könntest, komm, wir spielen jetzt hier alles oder nichts, so, wir brauchen auf jeden Fall 3 Punkte hier. Du hast es dann ja auch irgendwie gar nicht versucht, sondern hast ja dann im Grunde genommen alles dafür getan, um ja, halt da nicht zu verlieren, und das dann ja letztendlich auch geschafft. Und das ist, glaube ich, dann letztendlich auch genau, ja, das, wie Fortuna halt gerade dasteht. Halt eben nicht besser als an einem durchschnittlichen Tag 1-1 in Regensburg zu spielen, und dann halt bist du halt Siebter und hast halt 9 Punkte Rückstand nach oben.
Aber das habe ich nicht so gesehen. Die haben es am Ende noch gewollt, und die haben alles probiert, aber sie sind an ihrem eigenen Unvermögen gescheitert.
Genau.
Also es, ja. Ja, aber es war nicht so, dass sie nicht alles probiert hätten, und die hatten auch noch die ein oder andere, zwar nicht hundertprozentige Abschlussmöglichkeit, aber zwingend wurde das halt nicht mehr. Aber also die waren schon die aktivere Mannschaft am Ende.
Ja, es sah schon ein bisschen auch schlussoffensiver aus, fand ich.
So. Ja, 90 Minuten kann halt Peterson, wenn es gut läuft, das 2-1 machen.
Ganz genau.
Und das ist überhaupt interessant. Also Peterson, der halt reingekommen ist, kurz vorher in der 81., der hat in den 9 Minuten oder 10 Minuten, die er gespielt hat, die meisten Dribblings der Fortuna noch aufgelegt.
Ja, weil er halt der Einzige ist, der überhaupt Dribblings probiert. Ne?
Ja, aber das will ich halt sagen. Also über die Außen ging halt gar nichts. Und wir haben eben darüber gesprochen, warum wurde so spät eingewechselt und so. Und da würde ich halt Lou recht geben, wer halt das jetzt auf die Endphase des Spiels ausgerichtet hat. Aber Rösler hat ja in der Pressekonferenz gesagt, dass es um die Stabilität der eigenen Mannschaft ging. Dass er quasi, ich glaube, er ist dann auf die Regensburger Außenverteidiger, die man gut im Griff gehabt hat, gegangen und gesagt hat, er wollte halt eigentlich die eigene Stabilität in der Defensive nicht durch den Wechsel
gefährdet. Ja.
Und da muss ich sagen, ja, verstehe ich, wenn du halt 1-1 spielen willst. Aber nicht, wenn du Spiel gewinnen willst. So. Ja. Und da würde ich schon sagen, das ist ein Argument, was Lou gebracht hat, wo ich sage, das würde ich auf die gesamte zweite Halbzeit ziehen. In der Endphase ist es so, da kann es natürlich, es wäre auch ein bisschen verrückt gewesen, 2-1 fallen. Aber insgesamt ja, ist halt so.
Aber also ich meine, Rösler hat ja in der Pressekonferenz auch gesagt, das 1-1 ist auf jeden Fall sehr gut für die Moral meiner Mannschaft gewesen. So, also stellt sich halt die Frage, ob er halt einfach nicht riskieren wollte, dass man das Spiel noch verliert, und dann ist es endgültig aus. Aber
wofür also, denn?
Ich muss ganz, ich glaube tatsächlich ja, A, für ihn, B, aber halt auch, dass die tatsächlich damit rechnen, dass noch nicht alles nach oben gegessen ist. Da gehe ich echt wirklich von aus, dass die intern da wirklich sagen, wenn wir jetzt eine Serie starten gegen Hannover, dann geht da noch was. Da gehe ich wirklich von aus. Ja?
Ich finde das, was du sagst, ist ziemlich gut, dass du es nochmal auf hier heraufgebracht hast. Ich finde es eigentlich ein fataler Satz, weil es zeigt, dass Rösler der eigenen Mannschaft nicht diese Mentalität zutraut, die es eigentlich braucht für den Aufstieg. Weil ja, was er sagt, ist ja, wenn wir das Spiel verloren hätten, hätte es die Mannschaft halt zerlegt. Es ist ein bisschen übertrieben, aber hätte es die Mannschaft halt sehr schlecht aufgefangen. Man kann es ja auch sagen, was wäre denn mit der Moral der Mannschaft, wenn die es noch gewonnen hätten? Wenn die sagen, es ist halt ein fucking kalter Tag in Regensburg und wir drehen das Spiel. Drauf geschissen, was die da machen, wir drehen das Spiel. Das ist doch eigentlich das, was so nochmal so ein Funken in die Saison bringen kann vielleicht auch. Und nicht halt, ja, wir haben das Spiel halt nicht verloren.
Ganz genau, so sehe ich das nämlich auch. Aber so sieht das Rösler halt nicht. Aber der ist halt auch näher am Team. Also vielleicht ist da wirklich, keine Ahnung, vielleicht...
Ja, oder Rösler ist halt einfach ein Unentschieden-Trainer. Also ich meine, die gleiche Diskussion haben wir halt letztes Jahr in der Rückrunde halt genauso gehabt. So. Und da sind auch tausende solcher Spiele gewesen, wo man halt irgendwie letztendlich mit einem Punkt rausgegangen ist, der halt irgendwie dann zu wenig war. So. Und dann hat man sich halt wieder bestärkt und auf die nächste Woche irgendwie fokussiert und hat man da halt wieder einen Punkt geholt, der zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel war. Und dann hat man es halt irgendwie damit letztendlich irgendwie auch vergeigt. Und ich weiß nicht, also es wirkt irgendwie so ein bisschen so, auch wenn man wieder das Gefühl hat, dass ja irgendwie Mannschaft und Rösler irgendwie eigentlich ganz gut miteinander können, so beidseitig auch. Aber dass halt irgendwie, ja, sowohl Rösler irgendwie seiner Mannschaft halt so diese Siegermentalität nicht wirklich zutraut und die Mannschaft ihm vielleicht aber irgendwie auch nicht. Also auf jeden Fall finde ich, ist das jetzt wirklich auch nochmal so ein Signal, wo man irgendwie auch denkt, ja, da ging es halt irgendwie vor allen Dingen um was Kurzfristiges und nicht um was Langfristiges. Und dann, wenn man es jetzt ganz speziell nochmal auf Rösler drehen will, ging es ihm da speziell um seine kurzfristige und nicht um seine mittel- bis langfristige Jobsicherheit.
Ich frage mich halt, ich finde es interessant, wie hier kommuniziert wird. Also wenn wir überlegen, wie die Fortuna über diese Saison kommuniziert, hat sie am Anfang gesagt, wir wollen aufsteigen. Dafür ist sie scharf kritisiert worden, aber man kann ja sagen, okay, das ist vielleicht das Ziel, das man sich setzt, dann muss man in diesem Ziel halt auch arbeiten und weiter kommunizieren. Und dann kommt aber halt genau sowas, was jetzt Rösler gemacht hat. Und das zieht sich ein bisschen, das ist ja nicht nur Rösler, das ist bei Hoffmann so, wie ich eben gesagt habe, und auch bei Klein und Alofs, es ist so ein bisschen, ja, wir sind schon zufrieden. Und wenn man sagt, man kann es doch auch offensiv sagen, kann doch auch sagen, unsere Kommunikationsstrategie ist, wir gehen jetzt all in. Wir können nicht mehr groß absteigen, aber wenn wir halt, wir gehen jetzt gegen so Spiele gegen Regensburg, wenn es 1-1 steht, dann riskieren wir einfach alles fürs 2-1. Und wir können auch sagen, liebe Fans, ich hoffe, ihr könnt das mittragen. Das versuchen wir jetzt einfach, eben gerade weil wir so viele Punkte zurücklegen, riskieren wir was. Ihr wollt ja auch nicht 1-1 gegen Regensburg spielen. Und wenn wir das 2-1 verlieren, dann ist es halt so. Ja, weil, wie gesagt, ob wir jetzt 12. werden oder 7. werden, daran werdet ihr euch in 5 Jahren nicht mehr erinnern. Ja. Aber wenn wir jetzt hier wirklich draufgehen und sagen, hey, wir glauben daran und wir riskieren hier viel und wir machen keine Sicherheitskacke, dann finde ich, kann man das kommunizieren. Das wird halt überhaupt nicht gemacht, sondern es ist immer nur so ein sehr defensives, zurückhaltendes, ja, wie gesagt, wie du sagst, du halt von diese kurzfristigen Ziele anvisieren, aber dass man hier sagt, wir hauen hier einen raus und dann verlieren wir vielleicht auch 3 Spiele in Folge, weil wir es versuchen müssen jetzt. Keine Ahnung, vielleicht fliegt es ihnen auch um die Ohren. Ja, ich kann hier schön reden und die haben andere Probleme, aber ich finde, das kann man auch kommunikativ auffangen, wenn man es anders macht.
Ich möchte noch mal kurz Statistik-Onkel spielen. Was glaubt ihr von den 40 Spielen, die wir jetzt mittlerweile unter Uwe Rösler hatten und besprochen haben, mehr oder weniger alle Spiele, wie viele davon sind unentschieden ausgegangen? 40?
35.
Die Hälfte, sage ich.
18, sage ich.
Ja, 15. Aber es ist schon auf jeden Fall das häufigste Ergebnis. Da hast du schon recht, ist ein unentschieden Trainer.
Okay. Ja, es ist ja auch nicht so, als ob man ihm nicht irgendwie auch mal sagen könnte, so hey, weiß ich nicht, versuch doch auch nochmal irgendwie wirklich was Verrücktes. Ich meine, es hat ja auch sogar schon mal funktioniert mit Kastenmeier in der 80. halt nach vorne zu fordern und so. Ich glaube, was wir uns ja eigentlich eher wünschen, ist, dass man halt wirklich versucht, mit einem offensiven Ansatz irgendwie nach vorne, sich irgendwie nach vorne zu kombinieren oder halt irgendwie, ja, halt irgendwie noch offensive Leute reinzuwerfen oder eher sowas. Und eigentlich muss man da ja fairerweise auch sagen, dass es das jetzt halt in diesen ganzen 40 Spielen halt nie so wirklich gegeben hat. Ne? Also selbst die Spiele, die man halt gewonnen hat, auch gerade in dieser Phase, wo es dann wirklich gut lief, da, das hat man ja auch eigentlich immer meistens eher so mit Ruhe und Abgeklärtheit gemacht und nicht, indem man da irgendwie ein offensives Spektakel abgebrannt hat, sondern indem man ganz ruhig und besonnen auf seine Chancen gewartet hat. Und ich glaube, ja, es gibt das einfach nicht. Und das wird dann wahrscheinlich auch einfach nicht in den letzten 10 oder 20 Minuten an einem kalten Wintertag in Regensburg halt irgendwie die Mannschaft halt auf einmal in sich haben, wenn man noch Plan X oder Y halt irgendwie versucht. So, das ist einfach nicht da.
Das, aber was das wäre ist nicht denn in der dieser Plan? Mannschaft
also, im Augenblick so, wie sie im Augenblick zusammengestellt ist, und das hat auch der Trainer irgendwie nicht.
Die Frage ist ja, was kannst du denn noch mehr machen? Ich meine, es waren wieder ungefähr alle Offensivspieler des Kaders auf dem Platz. Du kannst früher draufgehen. Da hat sich halt Regensburg jetzt auch wieder relativ unbeeindruckt gezeigt vom Pressing von Fortuna. Und dann, ja, also so diese Forderung nach, wir hauen jetzt hier einen raus und wir hauen jetzt rein und sowas, das klingt nach einer totalen Mentalitätssache. So. Das klingt ja so ein nach, jetzt gehen wir voll drauf und stürmen mehr nach vorne und so und vielleicht mutiger, okay. Aber so vom Ganzen, von der Spielanlage her, ist es ja zum Verzweifeln jetzt schon über einen gewissen Zeitraum. So was kann man denn da machen?
Ja, die halt diesen scheiß Ball am Boden. Das ist ja das. Also du kannst ja sagen, wir hören jetzt auf den langen Bällen und wir machen jetzt den Spielaufbau. Und wir versuchen halt, gefährlichere Chancen dadurch zu kreieren, dass wir halt nicht hohe Bälle spielen, die halt leichter zu verteidigen sind. Zumindest auf der Ebene, sondern wir versuchen halt hier mit Passspiel zu agieren. Und das kann natürlich total krass schief gehen. Das sehe ich auch, weil die Mannschaft halt auch Defizite da hat.
Ja, und ja, weil halt so in dem Sinn dann auch wieder der Platz scheiße war. So ja, wie, der Platz wie bei Würzburg. So, ja.
Ja, das verstehe ich auch. Ja. Es gibt ja auch Logiken dahinter. Ja. Nur, wie gesagt, ob du 7. oder 12. bist am Ende der Saison.
Ja, ist wirklich scheiße.
Es kann natürlich sein, dass es für Rösland, es kann sein, dass er deswegen gefeuert wird. Das stimmt wahrscheinlich sogar. Wenn er 12. wird, wird er rausgeschmissen. Wenn er 7. wird, dann schaut Röttger mal nochmal, wie viel man für den Vorstand an Geld ausgibt und sagt, wir können es, obwohl der Vertrag läuft aus, ne? Ist egal.
Naja.
Dann ist eh egal. Aber ja, das stimmt natürlich. Ja, okay. Aber wenn er dann, es ist vielleicht auch einfach, ich bin da vielleicht auch in meinem Luftschloss und wünsche mir da irgendwie Dinge, die nicht realistisch sind. Aber wenn der ganze Verein hinter diesem Zielaufstieg ja angeblich so steht,
ja,
und angeblich ja so toll kommuniziert wird, dass man sich einmal die Woche trifft und darüber spricht, dann wird denn da gesprochen. Außer ist ja ganz schön kalt heute, oder? Ja, ist ganz schön kalt heute. Hat ja ganz schön viel geschneit.
Hast du gesehen im Strafraum? Das war fast gefroren da.
Ja. Nee, also es ist jetzt auch ein bisschen populistisch und so ein bisschen dahingeklatscht, ne? Aber ja, nee, eigentlich ärgere ich mich darüber, dass ich jetzt selber so plump Dinge fordere, die halt wahrscheinlich nicht ganz so einfach aber wisst ihr, das mich hat das geärgert einfach danach. Man kann ja eins einspielen, aber man denkt sich doch, es könnte doch auch anders sein.
Ja, und man wartet jetzt eben auch einfach schon so lange, ne? Wie gesagt, also sind jetzt halt irgendwie 40 Spiele, dass man irgendwie so ein bisschen darauf wartet, dass halt Rösler irgendwie der Mannschaft halt so eine richtige Spielidee irgendwie verpasst, so, und ja, und es kommt halt einfach nicht dazu. Er probiert halt irgendwie immer viel und stellt dann irgendwie auch mal um, hat sich dann ja irgendwie auch von diesem 4-4-2 überzeugen lassen, was dann ja für eine Zeit lang irgendwie auch Erfolg gebracht hat, aber ist dann jetzt, glaube ich, schon wieder überhaupt nicht darauf, überhaupt nicht dazu in der Lage gewesen, darauf zu reagieren, dass manche Mannschaften sich jetzt auch darauf wieder eingestellt haben. Und jetzt hast du halt einfach, ja, die letzten 5 Spiele nicht gewonnen, da waren richtig wichtige Spiele dabei, da war jetzt eigentlich so im Großen und Ganzen das gegen Regensburg jetzt auch, wie es gelaufen ist, eigentlich das Spiel, was man am allerleichtesten verkraften kann. Es ist jetzt auch eigentlich echt ein bisschen unfair, dass wir uns jetzt darüber so aufregen, aber es ist halt einfach dann nochmal so der letzte Tropfen in dieser Gesamtkonstellation, ne? der uns jetzt, glaube ich, hier irgendwie auch so,
ja, also, ja,
so abdriften lässt.
Also ich sag mal, wir können das Spiel jetzt gerne verlassen, aber ich würde nochmal sagen, so am hoffnungsfrohsten, dass ein großer Umschwung stattfindet und da etwas sich in der Art und Weise, Fußball zu spielen, komplett ändert und Rösler eine Idee hat, was er aus der Mannschaft machen will, war ich tatsächlich wahrscheinlich im Februar, März 2020.
Ja, ich glaube, wir haben ja das Spiel schon verlassen. Die letzten drei Folgen waren ja eher schon so allgemein, weil auf dem Platz nicht mehr so viel passiert ist. Ja. Ich weiß nicht, ob ich denen halt Unrecht tue. Und ich glaube, ich tue ihnen ein bisschen Unrecht. Aber ich habe halt den Eindruck, dass es eben nicht nur Rösler ist, sondern dass dieser ganze Verein halt verwaltet. Also, und das stimmt nicht ganz, weil es gibt ja immer schon wieder Initiativen, wenn es um die Verteilung der Fernsehgelder geht, dass Röttgermann sich da zu Wort meldet. Aber ich habe das Gefühl, alle sind so ein bisschen im Verwaltungsmodus. Und das Einzige, wo man da ein bisschen rausgegangen ist, ist etwas, was wir kritisiert haben, ist nämlich, dass man sagt, dass man aufsteigen möchte. Aber daraus hat man einfach, wie ich finde, keine richtigen kommunikativen und auch sonstigen Konsequenzen gezogen, sondern ist man weiter im Verwaltungsmodus geblieben. Man hat aber halt irgendwie sich gedacht, das machen wir jetzt, um einen Input zu geben. Ja, dabei ist es aber auch geblieben. Und ja, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt hier zu sehr, weil ich denke, glaube halt vor der Saison, selbst jetzt Platz 7, da hätte ja keiner gesagt, dass es absurd ist. Sondern es ist halt einfach, ja, das passiert halt, wenn du halt 16 Spiele abgegeben hast, das haben wir alles schon dreimal besprochen. Ja. Aber ich fand halt so die Reaktion auf dieses 1-1 war halt eine andere, war halt vielsagender, als ich das, vielleicht interpretiere ich auch zu viel rein.
Ja, aber ich möchte dazu noch den Zusammenhang. Natürlich kannst du dieses 1-1 irgendwie entschuldigen und so. Und da, wenn du dir aber vornimmst, aufzusteigen und das irgendwie so kundtust, dann ist halt das fünfte Ergebnis dieser Art, wo du sehr viele gute Erklärungen für hast. Das ist dann einfach nicht genug. So, wenn du sagst, wir gehen die Saison so an, dass wir halt jetzt nach dem Umbruch schauen, wie gut es läuft und ob wir uns im Winter nochmal verstärken können, wenn wir sehen, dass da was Gutes passieren kann und so, aber wir wollen jetzt irgendwie uns etablieren und gucken, dann finde ich, zählt diese Entschuldigung von wegen, ja, schwerer Tag und Würzburg war, oder Regensburg war sehr gut eingestellt und der Platz war auch nicht so gut und etc. Aber in der Situation, in die Situation, in die sie sich selber gebracht haben, mit diesen vollmundigen Ankündigungen und man muss ja auch sagen, zwischendurch mal einer Erfolgssträhne, ist es zu wenig, das so zu entschuldigen. Also selbst wenn man das dann quasi in dem einzelnen Moment gut verstehen kann, was da, dass so ein 1-1 in Regensburg bei minus 12 Grad okay ist, ist es halt im Big Picture nicht okay, wenn du das anders als Saisonziele ausgibst.
Und ich sag mal, finde ich das eigentlich sogar ganz gut, dass man das mit dem Aufstieg halt irgendwie damals gemacht hat. Also ich fand das in der Situation selber, glaube ich, richtig falsch, weil ich ganz, ganz große Angst hatte, dass das halt einen zu großen Druck aufbaut und die Mannschaft halt dadurch in so eine Negativspirale gerät, wodurch ja wirklich dann schon einige Mannschaften, die halt abgestiegen sind, dann mehr oder weniger halt auf Jahre hinaus so geschädigt wurden, dass sie dann gar nicht mehr auf die Beine gekommen sind. Irgendwie, weiß ich nicht, bei Nürnberg kann man es jetzt sehen, vielleicht irgendwie auch gleich bei unserem nächsten Gegner Hannover, dass die auch ganz, ganz große Probleme damit gehabt haben, als die dann das letzte Mal jeweils abgestiegen sind und so. Aber ich glaube, ganz, ganz viel Einfluss auf diese Entscheidung, das halt so zu kommunizieren, hat halt irgendwie Klaus Allofs gehabt. Und ich glaube, im Nachhinein ist es auch was gewesen, was total gut gewesen ist, weil das, genau das, wie Jan das angesprochen hat, und ich fand das einen richtig guten Punkt mit diesem Verwaltungsmodus, das halt so, das so ein bisschen aufgebrochen hat und einfach mal wieder so ein bisschen ja halt so ein Wachrüttler war und mal wieder so ein bisschen mehr Leistungskultur halt irgendwie in diesen Verein irgendwie indiziert hat. Aber ich glaube, womit man das halt eigentlich nochmal bekräftigt hat, dass man unbedingt aufsteigen will und auch aufsteigen muss diese Saison, ist ja dieser Felix-Klaus-Transfer, wo man jetzt so viel Geld nochmal rausgeballert hat, irgendwie zusätzlich zu dem, was man letzten Sommer ausgegeben hat und wo man ja eigentlich ganz klar gesagt hat, wir wetten halt darauf, dass wir nächste Saison erste Liga spielen. Weil ich kann mir nicht anders erklären, wie man diesen Transfer irgendwie anders finanzieren will. Und man hat in dem das letzte Puzzleteil gesehen und ist da zu diesem Zeitpunkt halt wirklich überzeugt davon gewesen. Und das verstehe ich halt irgendwie, glaube ich, nicht so richtig. Warum man halt, ja, wie man erstens zu dieser Analyse gekommen ist. Und letztendlich, finde ich, muss man sich halt eigentlich viel eher an diesem Transfer messen halt, als an dieser vollmundigen Ansage im Herbst.
Ja, aber das ist genau der Punkt. Lass mich da auch noch einsteigen. Eben weil die Folge von dieser Ansage eben diese Verwaltungs, dieser Verwaltungsmodus war, finde ich, wirkt diese Ansage wie so, das habe ich so im ersten Semester in einem Seminar mal gelernt, dass man halt so einen Input setzen muss am Anfang, um so einen Teamgeist herzustellen. Und dann hat man das aber auch nur bis dahin gedacht. Das wirkt so wie irgend so ein komischer Yuppie-Guru hat die halt so, hey, und dann machen wir sowas ganz Cooles, dann müssen wir ein Cooles, du musst halt think big, ja, an die Wand geklatscht. Aber dass daraus eine Konsequenz erfolgen muss, und dass du den Felix-Klaus-Transfer ansprichst, ist nämlich genau das Ding. Der Felix-Klaus-Transfer, überleg dir mal, wie das passiert ist. Da wird gesagt, okay, wir haben den ausgeliehen. Dann kommt irgendwie 5 Tage später oder nach 3 Spielen raus, ach, der hat wir haben da eine Kaufoption, die jetzt nach -4 Spielen übrigens schon greift und wir geben da 1,1 Millionen Euro für aus. Aber alles so Klicker-Klecker-Sachen. Das war ja nicht so von wegen, wir holen jetzt hier fest verpflichtenden Spieler, an den wir glauben von Wolfsburg, der uns genau den Push geben wird, den wir noch brauchen, um unsere Ziele, die wir die gesamte Saison schon hier auch kommunikativ und im Auftreten halt stark vorantreiben. Dafür nehmen wir auch das Geld in die Hand. Wir glauben daran, wir glauben an Uwe Rösler und möchten ihm noch den Spieler geben, der ihm fehlt. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist ja jetzt erstmal egal. Aber wenn man halt sagen will, man will das halt irgendwie vor sich hertragen und da so einen Input geben, dann kann man das ja so machen. Und nicht halt, ja, die Rheinische Post hat herausgefunden, da ist noch so eine Option und das ist sehr viel Geld. So. Ich finde das halt komisch.
Und ich meine, letztendlich ist es ja auch so, dadurch, dass ganz klar das kommuniziert wurde, hey, Aufbruchsstimmung, wir steigen direkt wieder auf, Saisonziel, Mannschaft steht dahinter, Trainer steht dahinter. Wer ist am Ende das schwächste Glied? Selbst wenn er jetzt die Mannschaft, sag ich mal, spielerisch weiterentwickelt hätte, muss sich natürlich dann Uwe Rösler, nachdem das so vollmundig ausgegeben wird, bei einem nicht länger als Saisonende laufenden Vertrag daran messen lassen, ob dieses Ziel annähernd erreicht wurde. Und ich meine, ja, also ich gehe tatsächlich jetzt sehr schwer davon aus, dass irgendein Neuer im Sommer spätestens die Arbeit aufnehmen wird. Da gehe ich ganz schwer von aus.
Ich weiß gar nicht. Also ich habe echt ein bisschen Sorge, dass die Fortuna sich jetzt vielleicht wirklich irgendwie noch so ein bisschen berappelt, weil es gibt ja schon
es könnte nichts Schlimmeres sein, als wenn die ein Spiel
ja. Ja, lass mich das weiter ausführen und das in der Konsequenz, das dazu führt, dass man dann halt irgendwie Vierter oder Fünfter wird, dass es irgendwie am Ende halt noch ein bisschen besser aussieht, dass man dann sagt, so ja, wir geben irgendwie Rösler nochmal eine Chance, weil es gibt eben einen ganz großen Grund, der dafür sorgen könnte und wird, dass es halt bei der Fortuna wieder besser aussehen wird und das ist halt Shinta Appelkamp. So, wenn der wieder auf dem Platz steht, wird das Spiel der Fortuna ein anderes sein. So, und dann wird das alles wieder ein bisschen besser aussehen. Ich habe große Sorge und eigentlich nicht davor, dass die Fortuna sich berappelt, um das nochmal klarzustellen. Das war vielleicht ein bisschen ungeschickt formuliert. Ich habe Sorge dafür. Ich habe Sorge darum, dass man halt diese Verbesserung, die kommen wird in der Spielweise, dass man die halt darauf zurückführen wird, dass jetzt langsam Röslers Plan vielleicht doch irgendwie anfängt zu greifen und so weiter. So, und das da, und gerade genau, weil ich eben auch so dieses Gefühl habe, dass halt so dieser ganze Verein in diesem Verwaltungsmodus halt irgendwie schwimmt. So, das ist irgendwie alles okay, was man so macht. Da wird nicht großartig, also wie gesagt, das ist nur mein Eindruck, aber da wird so ganz viel irgendwie nicht hinterfragt. Es werden halt, ja, weiß ich nicht, 1000 Leute irgendwie eingebunden, die, ja, die halt wichtige Spieler bei dem Verein waren, was ich ja eigentlich super finde, weil es zu so unglaublich viel Identifikation führt und so, aber ja, auch, dass dann letztendlich halt Uwe Klein halt die Nachfolge von Pfannstiel irgendwie antritt, so, wo man auch dann irgendwie nicht so genau weiß, ist er dem wirklich gewachsen? Es wirkt halt einfach alles so unglaublich wenig innovativ, das ist, glaube ich, das, was ich sage. Aber und irgendwie also ist das ja auch total gut, weil keiner von uns möchte, dass die Fortuna ein wirklich innovativer Verein wird. So, das kann niemand wollen. Aber halt wenigstens so innovativ, dass man halt beim Ganzen komplett rückständig und fortunesk sein, halt irgendwie dann doch ein bisschen mehr sportlichen Erfolg hat.
So, also ich fasse zusammen. Du siehst die Gefahr, dass aus dem unentschieden Trainer Rösler ein Siegtrainer Rösler noch wird. Dafür fehlen nur noch 3 Siege. Dann ist tatsächlich 16-15 für Siege. Und du siehst dann doch so ein bisschen würdest du dir einen Karnevalsverein zurückwünschen, ja? An Rosenmontag.
Ja, zurück ist jetzt die eine Sache.
Also ich glaube...
Er war ja nie ganz weg.
Ich finde halt, das ist halt nämlich der Punkt. Also könnt ihr euch eigentlich vorstellen, dass die Fortuna aus Düsseldorf einen Trainer hat, der nicht eine Variation von Uwe Rösler ist? Ich finde halt, die Fortuna hatte in den letzten immer Zeiten immer Uwe Röslers, es war ein Ristic dabei, der irgendwie so ein merkwürdiger Charismatiker war, aber halt andere Probleme mit sich gebracht hat, und halt Norbert Meyer, der irgendwie in den Zaubertrank gefallen ist für die Zeit, die der bei der Fortuna war, aber vorher und nachher kein Übertrainer. Friedhelm Funkel, ja, hat einiges richtig gemacht und so, aber ich finde, worauf ich glaube ich hinaus will, und das ist auch so ein bisschen, das Problem ist halt nicht Uwe Rösler. Und wenn man sagen will, ja, Uwe Klein ist halt damals geholt worden, weil man sich, da erinnert man sich daran, ja, also Lutz Pfannenstiel ist halt quasi morgens aufgewacht, hat gesagt, ich höre jetzt auf. Ja, dann war man in einer kritischen Phase, es war unsicher, man hatte, ich kann verstehen, dass man auf Klein gekommen ist und ihn dann verpflichtet hat. Und dann, und dann holt man halt, dann stellt man anscheinend fest, ja, Klein ist halt nicht, der braucht jemanden. Ja, und dann macht man halt einen PR-Move, meines Erachtens. Alofs.
Ja, voll.
Das hat man schon gesehen, wie die da saßen. Ja, sämtliche Aufsichtsräte saßen da für die Wahlen. Das ist ein bisschen übertrieben, ja. Und Uwe Klein saß am Katzentisch.
Ja, ja, das ist auch die Folge dazu, könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Also das ist einfach ein großartiges Bild, was wir da auch sehr ausgekostet haben.
So, und aber das ist halt, also ich glaube, dass halt, dass die Fortuna immer Trainer haben wird wie Uwe Rösler. Vielleicht ein bisschen besser. Das kann, man kann halt sagen, das kann ja das Ziel sein und das kann ein Input sein. Aber das Gesamtkonstrukt ist halt ein bisschen in Schieflage, finde ich. Man hat den Kader komisch zusammengestellt, das ist nicht nur Rösler. Und jetzt steht er da und muss das halt verwalten. So, ja, und er verwaltet es halt. Du hast zwei
Geschäftsführer Sport oder ein Geschäftsführer Sport.
1000 Geschäftsführer Sport, Vorstand.
Ja. Alles, ja, ja.
Und ja, das ist halt
auch, es hängt nicht an irgendeiner bestimmten Personalie, ne, sondern ja, insgesamt ist halt irgendwie, ja, läuft das jetzt alles so durch, und das muss man sicherlich dem Verein auch, gerade dadurch, dass man wahrscheinlich echt mehr von ja, Corona getroffen worden ist als viele anderen sonst, in einem sehr, sehr unglücklichen Zeitpunkt für den Verein so vielleicht irgendwie auch nochmal entschuldigen, aber
ja. Ja, genau. Ich finde halt auch, Röttgermann hat sich gefangen, der wirkt ganz okay, so Moritz hat es auch schon mal gesagt. Ja, ich verstehe es nicht, dass man den Vorstand so aufbläht, das macht halt keinen Sinn. Und es läuft auch vieles okay in dem Verein. Ja? Es ist nicht so, dass da viele Dinge, schaut euch mal um, was im Fußball, im sogenannten modernen Fußball alles passieren kann. Das ist halt alles bei der Fortuna nicht. Ja, und
Stichwort,
es ist gut.
Stichwort gerade, weiß ich nicht, wo es darum geht, einen neuen Kommunikationsdirektor eingestellt zu haben bei der Fortuna. Ja, auch gerade vor einer oder vor zwei Wochen. Es hat zeitgleich der erste FC Köln ja auch probiert. Alter Schwede, wie sehr kann man es halt verkacken? Ob jetzt halt aus Dummheit oder aus Bosheit so, aber wie unfassbar kann man es verkacken? Mein Gott, ey, war ich da froh, dass sowas nicht in meinem Verein passiert. Ja, meine Güte.
Aber also, Lou, vielleicht einfach schon mal, um aus diesem ständigen Gekreise darum, was in dieser Saison alles schief gelaufen ist, wegzukommen. Ich sag mal, bei Hannover 96 hat man sich nach dem Bundesliga-Abstieg damals wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt, dass es schneller wieder hochgeht. Was kann man denn von denen eigentlich noch lernen? So?
Martin Kind holen.
Naja, Marvin Ducksch und Haraguchi holen.
Ja, das nochmal. Ja,
bevor wir jetzt hier in das Hannover-Segment so richtig reinstarten, habe ich vorher noch eine kleine Frage an euch. Und zwar, was glaubt ihr denn, wann Fortuna die letzte Niederlage mit Shinta Appelkamp in der Startelf erlitten hat, wenn man jetzt mal das Bochum-Spiel wegen roter Karte und so weiter in der ersten Minute ausklammert?
Das war Hannover-Spiel, das hast du, glaube ich, gesagt, vor zwei Folgen.
Richtig, das war das Hannover-Spiel. Ja. Und das war, wenn man jetzt auch nochmal das das Fürth-Spiel, wo Appelkamp sich nach 20 Minuten verletzt ausklammern will, ist das auch das letzte Spiel mit Schinter Appelkamp in der Startelf gewesen, was Fortuna nicht gewonnen hat. So, also das heißt, seit 17 Spielen ist Fortuna mit Appelkamp und normalen Umständen in der Startelf quasi, hat Fortuna nur gewonnen. Was halt auch heißt, dass man halt gegen Heidenheim, das ist der nächste Gegner, den die Fortuna nach Hannover haben wird, das letzte Mal ohne Schinter Appelkamp überhaupt gewonnen hat.
Also ist halt ein klassischer Siegspieler. Wir haben einen unentschieden Trainer, genau. Und einen Siegspieler. Ja.
Genau, so sieht's aus. Und ich weiß gar nicht, ob ihr, wollte ich euch nämlich jetzt auch gerade fragen. Ich habe da jetzt nämlich nichts mehr Neues zu lesen können, aber es wurde eigentlich gesagt, dass er da zumindest wieder zur Verfügung stehen sollte.
Aber von Anfang an? Das ist halt so die Frage, ne?
Ja, so oder so, glaube ich, würde ein Einsatz von Appelkamp Fortuna extrem weiterhelfen, aber darauf kann man sich natürlich nicht verlassen, so, sondern man muss das Spiel halt so oder so auf jeden Fall komplett mit offenem Visier irgendwie angehen und versuchen, das zu gewinnen, wenn man sich dann halt irgendwie noch weiter den Marcel Sobotka-Plan einreden möchte.
Dass, ich darf mich da kurz unterbrechen.
Gar nicht so weit sind.
Ich finde es nämlich interessant, was du sagst. Ich frage mich halt, wie sich unser Blick auf Schinter Appelkamp jetzt verändern wird. Weil in dieser Siegesserie kam er so ein bisschen aus dem Nichts und wurde dann auf einmal der X-Faktor. Und jetzt erwarten wir ja schon von ihm, dass er diese Mannschaft tragen wird.
Ja.
Was total unfair ist. Und wenn er jetzt, sagen wir mal, gegen Hannover in der Startelf spielt und halt kein gutes Spiel macht.
Nee, das meine ich gar nicht. Der hat ja auch gar nicht immer unbedingt gut gespielt. Ich glaube, ich meine das, also ich weiß, dass wir den hier sowieso total überhypen und dass der in Richtung Messias-Status hier marschiert und so. Das meine ich gar nicht. Also der hat auch wirklich einige Spiele gehabt, wo der dann nicht so gut gewesen ist, wie zum Beispiel, ich glaube, wurde der nicht irgendwie auch gegen Paderborn dann irgendwie nach der ersten Hälfte rausgenommen? Auf jeden Fall glaube ich, Appelkamp sorgt einfach dafür, dass alles zwischen allen anderen besser funktioniert. So, weil er einfach die Abläufe zwischendrin halt nicht unterbricht und nicht stört. Sondern einfach dafür sorgt, dass halt die Abläufe der halt einfach weiterläufen und halt länger anhalten können. So. Und damit einfach unglaublich viel für seine Mitspieler tut. Und alle anderen werden dadurch halt besser, ohne dass sie jetzt von ihm direkt besser eingesetzt werden oder so. Das sind einfach super viele kleine Details. Und ich will jetzt gar nicht damit sagen, dass der halt jetzt irgendwie total aufdrehen soll. Das reicht wahrscheinlich, wenn er ein durchschnittliches Spiel macht, wo er komplett unsichtbar ist. Dafür, dass diese Mannschaft halt extrem verbessert auftreten sollte beim nächsten Mal.
Aber trotzdem ist er halt im Fokus. Es ist halt ein total krasses Thema, dass er jetzt wieder zurückkommt.
Ja,
und ich finde das halt schon krass.
Das ist halt extrem problematisch. So, das ist nicht okay, einem jungen Spieler dazu halt irgendwie noch von jemand, der wahrscheinlich etwas verletzungsanfälliger sein wird als der durchschnittliche andere Spieler, einfach weil er halt körperlich noch nicht so weit ist. So, dem halt diese Rolle irgendwie direkt in seiner ersten Saison halt irgendwie jetzt aufbürden zu müssen, mehr oder weniger, weil man halt niemanden anderen hat, der halt das mitbringt, das ist halt extrem problematisch.
Gibt's die Bravo eigentlich noch?
Ja, ich glaube schon.
Ja, wäre doch ein Klassiker für Bravo Sport, mittendrin das Poster, das hängt schon an der Wand.
So wie das Giovanna Elber Poster damals.
Ja, genau.
Ich kann mir das gut vorstellen, ja.
Ja.
Ich hoffe, dass er noch nicht in der Bravo ist dieses Jahr und dann nächstes Jahr noch bei der Fortuna bleiben kann.
Ja, aber ich finde es halt einfach total, du hast es gesagt, ich finde es halt, ich merke das ja bei mir selber auch, dass ich total die Hoffnung da reinsetze auf diesen jungen Spieler und es einfach ungerecht ist ihm gegenüber. Aber ich finde es gut, dass wir das jetzt kurz erwähnt haben und jetzt können wir auf Hannover gucken.
Ganz genau. Also selbst wenn er spielen sollte gegen Hannover, wird da auf jeden Fall eine ziemlich schwierige Aufgabe auf ihn zukommen, weil bei Hannover ist die große Stärke auf jeden Fall das Zentrum, das Mittelfeldzentrum. Aber auch wenn man es doch so ein bisschen verlängern möchte, hat das Team von Kenan Kocak auf jeden Fall eine ganz, ganz starke Achse, die vom Torwart bis nach vorne durchläuft. Ja, das ist einmal im Tor Michael Esser, der eine richtig, richtig starke Saison spielt. Ganz schwer zu bezwingen. Da hat man zwei grundsolide Innenverteidiger mit Dominik Franke und Marcel Hübers, die einfach grundsolide ihren Job da abschrubben und jetzt gerade seit Hannover da auch so ein bisschen aus dieser etwas schwächeren Phase im Herbst rausgekommen ist, ja einfach ein richtiger Rückhalt für die Mannschaft sind. Und ja, dann gibt es das zentrale Mittelfeld. Da gibt es einmal hier den Anker-Sechser, das ist Jaka Bijol, der einfach so ein Sechser ist, wie man sich ihn vorstellt. Der ja, hält halt einfach seine Position, ist immer im richtigen Raum, schrubbt da einfach auch ganz solide irgendwie seine Kilometer ab und ja, verankert da das Mittelfeld und davor mit Genki Haraguchi und Dominik Kaiser ja halt zwei Mittelfeldspieler, zwei Achter beziehungsweise Achter-Zehner bei Haraguchi der absoluten Spitzenklasse, wenn man das jetzt, glaube ich, mal im Vergleich zu den meisten anderen Spielern der Liga sieht, haben sie da auf jeden Fall zwei richtig, richtig gute Spieler. Und vorne drin mit Marvin Ducksch, der schon 10 Tore und 7 Vorlagen gesammelt hat diese Saison. Halt auch ein Spieler, der uns ja auch noch relativ gut bekannt ist und ja, der halt dann vorne auf jeden Fall genau das zeigt, was man ja irgendwie so als Fortuna-Fan so ein bisschen immer befürchtet, dass nämlich dann irgendwie ein Spieler, der nicht funktioniert hat, beim anderen Verein dann irgendwie alles kurz und klein schießt. Und ja, also deswegen wird es, glaube ich, darauf ankommen, für die Fortuna halt im Mittelfeld nicht komplett an Boden zu verlieren und auch so ein bisschen die rechte Seite zuzubekommen, weil Hannover halt, wenn sie nicht durchs Zentrum kommen, dann kommen sie vor allen Dingen über die linke Angriffsseite. Und das ist einmal vor allen Dingen über den Linksverteidiger, Niklas Hult, der immer wieder mit nach vorne geht, starke Vorstöße hat, richtig gute Flanken schlägt. Und über Valmir Sulmani auf der Linksaußenposition. Hannover hat jetzt irgendwie mehrfach schon das System gewechselt. Schon allein 6-mal in die Saison ist man mit einer anderen Systematik zu Beginn aufgelaufen, hat jetzt in den 3 letzten Spielen 3-mal mit einem anderen System angefangen, aber ich vermute, dass man gegen die Fortuna gerade mit dem etwas geschwächten Zentrum auf einen 4-1-4-1 setzen wird. Wie gerade angesprochen, also dann mit Haraguchi und Kaiser auf den Achterpositionen und dann eben auf der Linksaußenposition mit Valmir Sulmani. Allerdings wäre da dann zu bedenken, das hat der Hannover jetzt die letzten Spiele immer so gemacht, aber weil Sulmani auch eher eher so eine Art Linksaußen ist, dass die linke Seite dann eben auch eine ist, die man halt attackieren kann, weil der linke Verteidiger eben auch eher offensiv denkt und das heißt, dass auch Felix Klaus vielleicht ein bisschen so eine Schlüsselrolle halt zukommt. Weil ich mal davon ausgehe, dass der wieder rechts spielen sollte, egal in welcher Systematik sich hier die Fortuna da jetzt aufstaffeln wird. Aber da wird es auf jeden Fall immer wieder Räume geben auf der rechten Angriffsseite. Auf der anderen Seite der Rechtsverteidiger ist der Japaner Sei Muruga. Der ist eher so der defensivere Part. Und vor ihm Kingsley Schindler, auch ein sehr geradliniger Spieler, vielleicht nicht die beste Technik, aber sehr, sehr schnell, sehr, sehr durchsetzungsfähig. Und das haben wir die Seite, die eher weniger Gefahr ausstrahlt, aber dafür halt defensiv besser funktioniert.
Ja, bist du durch?
Ja.
Ich wollte noch mal einfach diesen Spieler von Hannover 2, der, glaube ich, sein Debüt im letzten Spiel gegen Paderborn gegeben hat, noch mal feiern, weil ich den Namen so geil finde. Orin McKinsey Gaines, der Zweite, ist einfach großartig. Großartiger Spieler.
Ja, den könnte man natürlich dann von der Bank noch reinwerfen.
Der kann Zweite.
Zu Stärken und Schwächen nicht mehr so viel sagen.
Ja.
Was halt sein könnte noch an Alternativen nach einer langen Verletzungspause ist jetzt Mike Franz. Den kennt man ja noch aus Freiburger Zeiten wieder fit. Der könnte Bijol auf der 6 ersetzen, je nachdem, ob man da dann noch mehr so einen richtig grasfressenden Arbeiter irgendwie will. denke allerdings, dass der wahrscheinlich erstmal nicht von Anfang an spielen wird. Und für vorne gäbe es auf jeden Fall auch noch die Option mit Henrik Weidand, der dann nochmal mehr in diese Richtung 1,95 Kante, hohe Bälle, Steilklatsch, Kombinationen und so gehen kann, also der einfach da vorne als Wandspieler auf jeden Fall auch nochmal einer ist, den man da zusätzlich zu Ducksch, der ja jetzt auch athletisch nicht der schlechteste ist, den man dann auch dazustellen könnte. Also Hannover hat durchaus auch immer mal wieder mit zwei Spitzen gespielt. Ist so ein bisschen die Frage, ob sie das jetzt gegen Fortuna machen werden. Aber ja, wäre auf jeden Fall auch eine Option, weil ja, vielleicht aber eben auch, um dann halt, weiß ich nicht, wenigstens die Innenverteidigung bei der Fortuna und vor allen Dingen auch dann so halt irgendwie vernünftig zu beschäftigen. Ne? Und ja, und ein bisschen was wird man sich halt irgendwie auch überlegen müssen, weil man halt schon die ganze Saison ganz, ganz stark mit einer Auswärtsschwäche eben kämpft. So, wenn es die nicht gäbe, würde man, glaube ich, viel, viel näher daran sein, irgendwie seine Ziele zu erreichen. Auswärts klappt es halt irgendwie gar nicht. Und ja, ich glaube, wenn man sich auch so anschaut, wie Fortuna, wie Hannover spielt, es wird letztendlich halt darauf ankommen, dass man halt einen Genki Haraguchi ausschalten wird. So, wenn der ins Laufen kommt, ist es halt super, super schwierig.
Eine Frage noch an dich. Sollte jetzt Michael Esser irgendwie, keine Ahnung, Magen-Darm haben oder so, rückt dann Michael Ratajczak eigentlich ins Tor? Ist das der zweite Torhüter
bei dir? Der hat schon wieder gespielt.
Er hat auch schon zweimal gespielt diese Saison.
Okay, daher,
der Wahnsinn. Man möchte jetzt natürlich Esser keinen Magen-Darm-Virus wünschen. Ja, ja, ja. Vielleicht wird er ja Vater oder so. Das wäre
ja. Ja.
Genau, aber sonst wird er halt auf der Bank sitzen und da geht einem ja trotzdem vielleicht so ein kleines bisschen das Herz auf.
Mit wem hat er noch? Mit Botze bestimmt zusammengespielt,
ja,
oder?
Ja.
Mit Botze haben sie alle zusammengespielt.
Da haben sie alle gespielt.
Ja, genau. Aber ich bin gerade dabei. Ich wusste gar nicht, dass der bei White Star Brüssel gespielt hat, nachdem er bei Düsseldorf weg war.
Ratajczak?
Ja.
White Star
Brüssel.
Okay.
Die sind punktgleich, ja.
Aha. Wie sollte man gegen Hannover agieren? Was ist deine Idee?
Ja, wie Moritz gerade schon anspricht, die sind punktgleich. Also man sollte, und die rechnen sich auf jeden Fall auch noch so ein bisschen was aus. Also kann ja vielleicht Marcel Bodka gar nicht so verkehrt liegen. Man sollte das Spiel auf jeden Fall gewinnen und dann ist halt die Frage, wie schafft man das? Und ich glaube, du musst halt, wichtig ist es halt, den linken Verteidiger an seinen Vorstößen zu hindern oder das halt eventuell auszunutzen, wenn er dann eben mal vorne ist. Ja, und halt irgendwie das Zentrum unter Kontrolle zu bringen und eben vor allen Dingen Haraguchi. Und da würde ich eigentlich fast vermuten, dass man wieder zu dem alten 4-4-2 zurückkehrt, weil du da dann halt doch eigentlich einen relativ starken Block ja dann irgendwie trotzdem hast.
Sobotka halt runternehmen, ne?
Sobotka halt runternimmst und natürlich gehst du dann irgendwie auch das Risiko ein, dass du halt dann im Mittelfeld irgendwie erstmal einen weniger hast. Ja gut, ich glaube, letztendlich würde ich es davon abhängig machen, ob Appelkamp starten kann oder nicht. Und das ist jetzt auch, sind wir jetzt wieder genau an demselben Punkt, dass wir dem wieder viel zu viel aufgründen.
Okay.
Weil, ja, es ist halt so schwierig, weil eigentlich müsste man auch Edgar Pripp mal wirklich eine Schaffenspause geben.
Ja.
Weil er wirklich jetzt ein paar Spiele seit Appelkamp nicht mehr dabei ist, halt richtig durchhängt. Aber auch da, auf das, was die einen Edgar Pripp halt gibt, wenn er halt dabei ist, so bei 100%, so kannst du nicht verzichten. Du kannst nicht darauf verzichten. Und deswegen musst du ihn doch eigentlich wieder aufstellen und hoffen, dass er sich jetzt irgendwie in dieser Woche halt selber quasi an den Haaren aus seiner schlechten Form gezogen hat.
Ja, wie auch immer es kommen wird.
Und das finde ich halt einfach so, um das nochmal aufzunehmen, eigentlich in so einer halbwegs idealen Welt würde man sagen, ja, Pripp ist halt der klare Spieler auf der Position, fällt aus. Oder man gibt ihm mal eine Schaffenspause, Piotrowski kommt rein. Der wird es okay machen. Aber der ist überhaupt kein Thema mehr.
Weiß man ja gar nicht. Ja,
ist nichts. Ja, man weiß auch nicht, wie er aus dieser Corona-Erkrankung rausgekommen ist. Es kann ja auch sein, dass ihn das irgendwie noch beeinträchtigt. Man weiß es nicht.
Aber überleg mal, was Piotrowski für ein Spieler ist. Ne? Also der bringt dir eben nicht diese Sachen, die dir halt ein Edgar Pripp bringt. Und der bringt schon eigentlich zu wenig von diesen Sachen,
die Edgar Pripp bringt.
Was halt eigentlich auf die Jobbeschreibung passt, die man da halt irgendwie bräuchte. Also das ist, da kommt ja noch mal weniger Passschärfe, Passgenauigkeit und vor allen Dingen eben diese unglaublich wichtige Pressingresistenz halt irgendwie in die Mannschaft. Das wäre dann ja nochmal wenig und da hat halt Pripp auch wirklich eigentlich schon zu wenig. vor allen Dingen eben auch für die Ansprüche, die die Fortuna ja immer noch zu haben scheint.
Ha. Also ich finde es ein ganz schwieriges Spiel. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, weil Hannover auch immer mal so Klöpse auswärts drin hatte. Ja. Wird echt schwierig, auch das in unserem Tippspiel, was wir euch allen nochmal ans Herz legen bei Kicktipp aus Exil. Wenn ihr nicht dabei seid, ist es, glaube ich, auch ein bisschen spät einzusteigen, aber wenn ihr Lust am Tippen habt, dann...
Aber trotzdem legen wir euch das jetzt mal
ran. Ja, ich meine, kann ja sein, dass jemand Lust hat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sowieso mich damit abgefunden, dass jeder, der jetzt noch einsteigt, mich auf jeden Fall noch überholt.
Das könnte natürlich ein Anreiz sein.
Ja.
Also es gibt zwei Dinge. Also du hast jetzt, das ist richtig, dass Hannover noch ein paar Dinge drin hat, von wegen, aber die Fortuna ja auch. Es kann halt sein, dass sie einfach 2-0 gewinnen gegen Hannover. Ja. Und das ist halt einfach okay. Ja, wie sie halt gegen Karlsruhe souverän dann halt am Ende knapp, aber eigentlich ja die klar bessere Mannschaft waren. Ja. Das erwarte ich mir nicht, weil man in so Phasen lebt mit dieser Fortuna. Ja, also entweder ist alles schlecht oder alles super. Dazwischen gibt es gar nichts diese Saison. Ich kann das auch ganz schwer. Ich finde halt, dass die Mannschaft gegen Regensburg gezeigt hat, dass sie sich nicht aufgegeben hat, dass sie sich reinhängt, dass sie kämpft. Dass da vielleicht noch ein bisschen eben an System fehlt, an Struktur fehlt. Aber es ist nicht, dass die irgendwie einen schlechten Charakter hätte. Das ist zumindest mein Eindruck. Kann halt sein, dass es nicht stimmt. Oder dass zumindest die Moral labiler ist. Das scheint eher zumindest Rösler zu unterstellen. Was nichts mit dem Charakter zu tun hat, aber es ist egal. Ich finde es total... Ich bin wirklich gespannt auf dieses Spiel. Es kann wirklich ein spannendes 3-2 werden. Oder die Fortuna verliert halt 3-0.
Und wird dann Rösler entlassen?
Nein. Nein. Weil dann ist, nach einer 3-0-Niederlage muss man ja auch sagen, ist seine Gesamtbilanz dann ausgeglichen. Ne? 13 gewonnen, 15 unentschieden, 13 verloren.
Ah, ja.
Ja, vor allem, du brauchst das Geld ja, um die Vorstände zu bezahlen. Ja, du kannst jetzt nicht noch einen zweiten Trainer einstellen.
Der zweite Trainer von Alof soll auch bezahlen.
Also ich glaube, würde es halt eine Interimslösung geben für ein paar Spiele, wenn man halt irgendwann sehen würde, dass halt wirklich überhaupt gar keine Entwicklung und gar keine funktionierenden Maßnahmen irgendwie mehr stattfinden. Also ich glaube, wenn jetzt Rösler noch 2 oder 3 Spiele verliert, dann würde da sicherlich gehandelt werden. Aber so oder so wird da jetzt keiner mehr kommen, der halt quasi eine Nahlösung ist. Ne?
Haben wir, glaub, übernehmen halt kleine
drüber geredet, weil genau eben so. Und das ist was
ich mir halt wirklich auch vorstellen könnte. Oder halt aus der zweiten Mannschaft, der Trainer.
Ja. Naja, also. Auch da musst du dann wieder jemanden neuen finden, ne? Also, ich glaube.
Genau.
Jens Langeneke, bitte.
Also, ich sag mal, das Fass sollten wir jetzt nicht aufmachen, wer dann kommt. Ihr könnt euch sicher sein, liebe Hörer, dass wir den Markt schon sehr gut beobachten und uns schon den einen oder anderen Gedanken gemacht haben.
Das stimmt wohl. Ja. Ich habe schon richtig viel Recherchearbeit gemacht. Ja. Aber das kommt wirklich dann höchstens mal vielleicht in den nächsten Wochen, weil das natürlich sehr spekulativ
ist. Da gibt es Loose Trainerliste.
Genau.
Ja.
Jede Woche eine andere.
Richtig.
Eine eigene Kategorie, so am Ende. So ein Jingle. Da kann man so eine
ja, das alles in der nächsten Woche, liebe HörerInnen. Und bis dahin wünschen wir euch ein paar schöne Tage. Bleibt gesund und macht's gut.
Genau. Ciao.